Ja, und damit herzlich willkommen zu Dev Radio hier auf Radio Free FM, wie immer jeden zweiten Sonntag, so alle zwei Wochen, hier ja live im Studio mal wieder. Ich bin Matu, mit mir im Studio ist Thai, servus.
Hallo.
Und irgendwie übersteuert mein Mikro so ein bisschen. Ist es mein Kopfhörer oder ist das, hörst du das auch?
Die Kopfhörer sind ein bisschen laut eingestellt, aber...
Okay. Ein bisschen runter, also, naja, mal gucken. Also, falls ihr das auch hört, da draußen in der Aufnahme und im Livestream und, on air über die Luft, dann, Entschuldigung, mal gucken, vielleicht finden wir das Problem noch. Vielleicht ist auch einfach mein Kopfhörer, der kaputt ist. Naja.
Moment, du hast den Kopfhörer, ne?
Ja, habe ich einen kaputten Kopfhörer.
Ja, da ist das
Kabel. Da ist ein Wackelkontakt. Okay, dann bin ich beruhigt, dass das nicht hoffentlich sich nicht auf den Ton in der Sendung auswirkt. Ja, es ist wieder Zeit für Dev Radio heute und in den letzten Wochen ist wieder so viel passiert, was wir in den letzten Sendungen gar nicht richtig unterbekommen haben. Und deshalb haben wir gedacht, machen wir mal wieder eine Sendung, in der wir so ein bisschen rekapitulieren, was in letzter Zeit so passiert ist. Das heißt, wir werden heute über verschiedene Themen sprechen, insbesondere News und interessante Dinge, die so in letzter Zeit passiert sind, in den letzten Wochen. Und Teige betritt gerade noch den Chat, das habe ich auch noch nicht gemacht. Wir sind hier, falls ihr live zuhört, wir sind hier im Studio erreichbar, vorzugsweise über unseren IRC-Chat. Wir sind auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, das ist, die URL dafür ist irc.in-ulm.de und wir sind da im Channel Raute Dev Radio, zumindest heißt da jetzt, ich werde jetzt gleich schauen, ob ich auch noch einen IRC-Client auf meinem Rechner habe. Ansonsten, falls ihr keinen IRC-Client habt, könnt ihr auch den Web-IRC vom Bürgernetz verwenden. Das ist webirc.in-ulm.de. Einfach über den Browser aufrufen und das funktioniert genauso gut. Könnte ich vielleicht auch machen. Mal gucken, aber ich glaube, ich habe hier noch so einen Client installiert.
Mich wundert es, dass die Web-Clients noch funktionieren, weil an sich... ist das, dass überhaupt so ein Web-IRC funktioniert, ja eher schon fast eine Sicherheitslücke.
Moment, das musst du mir jetzt genauer erklären.
Das Video ist schon 3 Jahre alt, aber so Router haben so eine Angewohnheit, wenn im IRC ein DCC-Befehl kommt, also ein Dateitransfer-Befehl kommt, dass der Router automatisch den Port durchschaltet.
Okay.
Und um das zu verhindern, müssten die Browser eigentlich die IRC-Ports sperren.
Ja, aber Moment mal. Web-IRC heißt es nicht, dass der Client dann auf irgendeinem Server läuft, der halt dafür dediziert ist und der reicht dann halt das Interface weiter.
Nicht unbedingt.
Okay, aber könnte man so machen. Könnte es auch direkt im Browser laufen lassen. Habe ich keine Ahnung von, was ich leider sagen.
Da müsste mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Also ich weiß gar nicht, was der Web-IRC vom Bürgernetz genau tut.
Ja. Wir können wahrscheinlich mal ein bisschen Quellcode schauen, aber das soll ja nicht, oder das ist zumindest mal nicht Thema unserer heutigen Sendung, aber es ist auch interessant, Moment, dass du das sagst. Ja.
Moment, ich sollte den Notizzettel öffnen. Zukünftige Themen.
Zukünftige Themen, okay. Ja, ich habe auch so eine Liste an zukünftigen Themen. Die wächst immer ein bisschen. Uns fehlen immer so ein bisschen die Gesprächspartner dafür. Das heißt, falls ihr irgendwie ein Thema habt, am besten mit jemandem, der sich darüber unterhalten möchte, zu allen möglichen Themen, dann meldet euch einfach bei uns. Wir sind erreichbar zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse radio@ulm.ccc.de oder auch über Twitter @dev_radio, da haben wir übrigens noch nicht getwittert, glaube ich, aber sei es drum. Also falls ihr mal mitmachen wollt hier, falls ihr mal was erzählen möchtet, euch mit uns unterhalten wollt, immer gerne. Und falls ihr auch Interesse habt, öfter mal Radio zu machen hier, wir wären da auch nicht abgeneigt, hier ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Mal wieder ein bisschen Eigenwerbung hier. Jetzt hast du mich aber ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Wir wollten über Nachrichten reden.
Ja, irgendwas anderes wollte ich noch, aber das fällt mir gerade nicht mehr direkt ein. Naja. Ja. Eine der größten Nachrichten für mich persönlich oder eine der großen Nachrichten für mich persönlich ist der Umgang der oder der ist die USA im Umgang mit ihren Grenzen, mit ihren Einreisebestimmungen zurzeit. Seit die USA einen neuen Präsidenten hat, hat sich da schon einiges getan. Also gerade diese Woche, oder war das diese Woche? Ich glaube, es war diese Woche, oder? Hat Präsident Trump ein weiteres Mal versucht, die Einreise bestimmter Landesbürger, also aus bestimmten Ländern, nochmal temporär zu untersagen, was wieder nicht durchgekommen ist vor Gericht, also wogegen wieder gerichtlich vorgegangen wurde und was dann Erfolg hatte. Also das, ja, ist wieder nicht durchgekommen. Aber was es gibt in letzter Zeit, ich weiß jetzt gar nicht so genau, seit wann das so ist, aber was die USA macht, ist, die teilweise bei der Einreise in die USA nach Social Media und Device-Passwörtern zu fragen. Ja, also es kann passieren.
Ah, das Ding, ja, stimmt, dass, ich hab's gelesen.
Ja, und also das finde ich schon ein bisschen kritisch, ja. Oder was heißt ein bisschen? Das finde ich schon sehr bedenklich. Hm. Ja, worum geht's? Also die Grenzkontrollen, also wie heißen die nochmal in den USA? Die haben, ich glaube, das ist die TSA, oder? Die Transport Security Agency oder sowas heißt die. Das sind eben die Grenzbeamten in den USA und bei der Einreise können die einen nach Passwörtern fragen. Zum Beispiel eben zu den Geräten, die man bei sich führt, also irgendwie das PIN vom Handy oder eben auch nach Zugängen zu Social Media Accounts. Und ja, ich glaube, uns ist jetzt irgendwie direkt klar, dass das nicht so cool ist, weil wenn man das Gerät anlockt.
Sobald die das Passwort haben und das Ding halt irgendwie mehr als 30 Sekunden lang in der Hand haben, können die da alles installieren.
Genau, sie können alles installieren, also sie können darauf, sie können auch irgendwie kompromittierendes Material draufschieben, sie können wie du sagst, Software installieren, also irgendwelche Überwachungssoftware.
Überwachungssoftware ist ja nicht, ist so in der Stufe nicht ganz so schlimm im Vergleich zu, sie schieben dir was in die Schuhe, indem sie was draufspielen.
Das könnten sie ja dann auch noch hinterher machen, also sie können auch einen Trojaner da reinbauen, der dann hinterher irgendwas da drauf platziert, falls die einem nicht passen. Genauso beim Social Media, ich meine, da steckt so viel vor unserem privaten Leben drin. Also für mich ist das im Moment, wäre das ein großer Hinderungsgrund, überhaupt in die USA zu reisen. Allerdings bin ich wahrscheinlich nicht so derjenige, der gefährdet ist. Also das muss man sich natürlich auch im Hinterkopf behalten. Und zwar, worauf ich eigentlich so ein bisschen raus wollte, es gibt einen seit einiger Zeit, ich suche hier gerade nach einem Datum, ich glaube, wenn ich es richtig lese, 10. März, also vor 9 Tagen, hat die IFF, die Electronic Frontier Foundation, das ist so eine Organisation, die sich für digitale Rechte einsetzt, also auch Privacy-Rechte und überhaupt Rechte in der digitalen Welt. Und die haben einen länglichen Artikel hier veröffentlicht, einen Report, wie man sich denn, oder was es bedeutet und wie man sich eventuell auch schützen kann bei der Einreise in die USA. Und da wird auch schnell klar, da geht es sehr stark drum, wer du eigentlich bist. Wenn man Bürger der USA ist, dann ist das schon mal gut, weil die...
Da hast du schon mal zumindest Rechte.
Da hast du schon mal Rechte. Insbesondere können sie dir nicht die Einreise verwehren. Sprich, wenn du dich weigerst, dein Passwort irgendwie rauszugeben und du bist Bürger der USA, dann wirst du schon mal nicht gezwungen, wieder zurückzufliegen oder eben kann dir die Einreise nicht verwehrt werden, was schon mal wichtig ist. Es kann trotzdem deutliche Nachteile geben, ja, so irgendwie stundenlange Verhöre und Festhalten am Flughafen beziehungsweise an der Grenze. Das ist trotzdem alles möglich. Und ja, anders sieht's eben aus, wenn man kein US-Bürger ist, weil die Grenzbeamten haben eben die Möglichkeit, die Einreise zu verwehren. Und man hat da deutlich weniger Rechte, als wenn man schon im Land wäre, wenn ich das irgendwie richtig mitbekommen habe, beziehungsweise die Grenzbeamten haben mehr Möglichkeiten als normale Polizeibeamten in den USA. Mhm. Und das heißt, ja, wenn man muss sich dann schon gut überlegen, ob man sich dem widersetzt, weil es einfach möglich ist, dass man einfach wieder zurückgeschickt wird und dann auf den entsprechenden Kosten sitzen bleibt. Auch hier kommt es sehr stark darauf an, wer man ist. Ja, also wir kennen die Berichte. Es werden halt bevorzugt bestimmte Leute kontrolliert und das sind wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt weiße Europäer, um das mal so zu sagen. Wen es interessiert, lest euch am besten diesen Artikel selber durch. Der ist ziemlich lang, ich will den jetzt nicht Stück für Stück hier durchkauen. Ich habe ihn auch noch gar nicht ganz gelesen.
Ich habe das Datum in der PDF gefunden, die man da runterladen kann. Der Report ist vom 8. März.
Okay, also in dem Dingens PDF steht 10. März, wahrscheinlich ist es die Veröffentlichung. Auf jeden Fall von diesem Monat.
Mhm. Sehr neu.
Und eine Sache daraus möchte ich noch hervorheben. Und zwar Minimize Data und Protect What You Carry Over the Border. Also sie sagen, versucht das zu minimieren, was man mitnimmt. Also vielleicht lieber nicht alle digitalen oder elektronischen Devices mitnehmen, die man so hat, die man sonst so bei sich rumträgt, sondern ich könnte mir irgendwie vorstellen, ja, vielleicht nimmt man ein anderes Smartphone mit als das, was man normalerweise hat und installiert da nicht die ganzen Apps, die man normalerweise hatte. Die kann man dann immer noch installieren, wenn man im Land ist. Und man macht vielleicht auch nicht die ganzen Daten drauf, die man nicht unbedingt hergeben möchte, sondern schiebt diese auf irgendeinen Server, auf den man Zugriff hat und lädt die dann runter, wenn man im Land ist. Sowas könnte ich mir jetzt vorstellen. Schwierig wird es mit Social Media und Online-Accounts, ja.
Ja, es steht dran, dass sie einen zur Herausgabe zwingen. Es ist ja nur so, ich weiß mein Passwort nicht mal. Es steht in meinem Passwort-Safe.
Ja, aber das wird dir nicht viel nützen, ja. Also, wenn es dumm läuft, kommst du halt nicht rein. Und darfst zurückfliegen. Und das ist halt, das wirst du halt vermeiden. Wenn es
noch dumm läuft, verschwinde ich.
Naja, gut. Ich weiß nicht, da muss das. Also da kann ich jetzt irgendwie keine Aussage drüber. Also da wüsste ich jetzt auch nichts von irgendwelchen Berichten, irgendwie so Fällen, die wenn sowas vorgekommen wäre, oder?
Ich habe schon mal was gelesen, aber ich würde es nicht als Unmöglichkeit abtun. Mhm.
Ich versuche gerade hier, also okay, ja, also sie können tatsächlich nach, es war jetzt hier aus dem Artikel noch am Anfang nicht hundertprozentig klar, ob die nach dem Social Media Login Daten auch fragen. Also sie können auf jeden Fall fragen nach den Identifiern, also was für soziale Medien benutzt du und wie heißt du da drauf? Also zum Beispiel DevRadio wäre jetzt eben @dev_radio. Sie können aber auch nach den Passwörtern fragen. Wenn man eben eingeloggt ist, sieht man nochmal mehr Informationen, private Nachrichten, vielleicht auch gelöschte Sachen oder Sachen, die man nicht veröffentlicht hat oder die eben nicht, die nur bestimmten Leuten zugänglich gemacht wurden. Aber sie können natürlich auch theoretisch dann Veränderungen dran vornehmen. Ja, und Also das ist einfach schwieriger, ja. Wenn man einen Social Media Account hat, dann und gezwungen wird, das rauszugeben, das ist einfach schwieriger. Also ja, ich benutze auch einen Passwortmanager und weiß meine Passwörter gar nicht. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall hilft das halt nicht. Ja, also im Moment hält mich das davon ab, in die USA zu reisen. Ich war schon mal in den USA, ist schon sehr lange her. War damals schon interessant für mich. Wann war das denn etwa? Müsste so 10, 12 Jahre her sein. Ich fand es damals schon seltsam, dass einem irgendwie alle Fingerabdrücke abgenommen werden. Das war irgendwie noch vor der Zeit, als das hier routinemäßig für jeden Reisepass gemacht wurde. Und ja, die ganze Situation hat sich entsprechend nochmal verschärft. Wenn es interessiert, iff.org, der Artikel heißt Digital Privacy at the US Border, Protecting the Data on Your Devices in the Cloud.
Dürfte aber auch in den Shownotes dann auftauchen.
Genau, ich versuche mir so ein bisschen Notizen nebenher zu machen, was wir hier so gemacht haben. EFF Digital. Genau, also ihr könnt auf unserer Website nachschauen, devradio.de, da gibt es die Website zur Sendung und da, wenn wir das zeitnah hinbekommen, dürften dann die entsprechenden Links vorhanden sein. Ich weiß nicht, ob es Übersetzungen von diesem Artikel gibt. Im Moment, also die EFF ist, glaube ich, ein US-basierte Organisation und ich habe jetzt hier keine Hinweise auf übersetzte Versionen in andere Sprachen. Naja, vielleicht wird es noch geben, falls wir davon noch was mitbekommen, werden wir das nachreichen. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinweisen und ein sehr lesenswerter Artikel, auch wenn dieser ein bisschen länger ist, aber insbesondere wenn man vorhat, in die USA zu reisen, denke ich, lohnt sich das allein, um zu wissen, was auf einen zukommen kann und was man vielleicht tun könnte, um sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen, was man denn so macht. Also mein Mittel der Wahl wäre einfach, ja, ein anderes Handy mitzunehmen, als ich normalerweise habe und dort einfach nichts zu installieren, vielleicht irgendwelche anderen Accounts zu nehmen, als ich normalerweise benutze. Wenn ich jetzt aus, weiß nicht, geschäftlichen oder anderen Gründen gezwungen bin, irgendwie einen Laptop dabei zu haben, naja, schwer zu sagen. Vielleicht versteckte, verschlüsselte Partitionen könnte man sich überlegen. Wir haben schon mal was über Festplattenverschlüsselung gemacht. Eine Sendung, beziehungsweise es gibt auch andere Quellen dafür. Muss man sich überlegen, einfach mal den Artikel durchlesen und schauen.
Idealerweise auch noch ein Windows drauf haben.
Ich weiß nicht, ob das viel ausmacht, was für ein Betriebssystem man da jetzt drauf hat, aber vielleicht ist Apple besser. Naja. Gehen wir, glaube ich, weiter zum nächsten, oder? Jetzt haben wir schon eine ganze Weile drüber gequatscht. Hast du gerade irgendwas Interessantes, was dir in letzter Zeit über den Weg gelaufen ist?
Das Einzige, was ich jetzt Interessantes gesehen habe in letzter Zeit, ist, dass Sony die Produktion von der PlayStation 3 einstellt, aber kein Thema, das man lang diskutieren muss.
Ja, ich meine, wir sind ja bei der, was ist die neueste? PS4, oder?
Genau.
Ja, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass die Vorgängerversion entsprechend nicht mehr produziert wird. Ehrlich, ich habe das auch gelesen diese Woche und mich hat es gewundert, dass es überhaupt noch der Fall ist, dass sie noch produziert wird. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass sobald eine neue Version kommt, es einfach die alte nicht mehr gibt. Bei Handys ist das ja auch so.
Bei den Konsolen ist das eher so, mit solange noch genug Spiele rauskommen, weil die Technik ist ja relativ dann immer neu und da muss ja irgendjemand erstmal sich da einarbeiten, beziehungsweise dafür was schreiben können. Werden die Konsolen noch produziert, beziehungsweise solange sie noch gedacht werden, Gewinn abzuwerfen.
Okay, ja, gut. Ja, aber ist jetzt eben der Fall. Kommen wir nochmal zu Grenzen. Oder damit waren wir eigentlich durch jetzt mit den...
Ich sehe irgendwas Orangenes mit Perücke.
Ja, es ist diesmal nicht Trump, sondern es ist unser Innenminister de Maizière.
Okay, Sieht von dieser Richtung aus ein bisschen aus wie Trump.
Ja, das ist auch Absicht. Also das Foto hier wurde entsprechend gefotoshoppt, um ihn so ein bisschen aussehen zu lassen. Das hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar eigentlich sehr, sehr stark verwandt mit unserer ersten Meldung, nämlich den Privacy an US-Grenzen, ist die Privacy an deutschen Grenzen. Und zwar ist jetzt auch schon eine Weile her, das ist jetzt schon von Ende Februar, diese Meldung, dass das Innenministerium die Handys von Geflüchteten abfragen möchte. Ja, also da genauso an den Grenzen oder bei der Einreise oder bei der wenn die Flüchtlinge dann hier befragt werden, diese nach Zugangsdaten zu ihren Handys zu fragen. Und da war zumindest, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, ob sich da was geändert hat, aber also die Idee oder die Argumentation war so ein bisschen, es ist oft schwierig für die Flüchtlinge auch irgendwie zu beweisen, wo sie herkommen, beziehungsweise für die Leute, deren Job das ist, eben festzustellen, ob entsprechende Leute hier die Berechtigung haben, hier Asyl in Deutschland zu beantragen, ist es schwierig festzustellen, wo diese Menschen tatsächlich herkommen, was grundlegend oder wichtig ist dafür, ob diese Menschen eben einfach bleiben dürfen oder ob sie von vornherein einfach keine Berechtigung haben, hier Asyl zu beantragen und sofort wieder abgeschoben werden können. Und die Argumentation war, wenn diese ankommenden Leute oder angekommenen Leute mit den Daten auf ihrem Handy eben beweisen können, dass sie aus einem bestimmten Land kommen, aus einem bestimmten Land geflohen sind, was ihnen hilft, bei ihrer Argumentation hierbleiben zu dürfen, dann sollte das doch möglich sein. Und ja, scheinbar war das bisher irgendwie gesetzlich nicht möglich. Und gab auch nicht die Mittel dafür und entsprechend war so die Idee. Jetzt ist es natürlich aber eine schwierige Sache. Ja, weil wir die gleichen Gründe, über die wir gerade gesprochen haben bei der US-Einreise. Ja? Also wenn man eben hier nach Daten gefragt wird, dann ist eben der privateste Kernbereich des Lebens betroffen und ein Eingriff in diesen. Und im Normalfall, also der Staat darf da ganz selten an solche Informationen ran. Ja? Also wenn irgendwie ganz dringender Verdacht besteht, dass irgendeine schwere Straftat geschehen wird, dann gibt es durchaus Möglichkeiten. So, ja? Dann gibt es irgendwie mit richterlichem Beschluss gibt es die Möglichkeit auf Hausdurchsuchung oder auch auf Überwachung, Telefonüberwachung oder Überwachung von privaten Wohnungen. Aber das sind eben bestimmte Fälle, in denen bestimmte Voraussetzungen gelten müssen. Und das würde jetzt hier so ein bisschen ausgehebelt werden und würde bedeuten, dass dieses elementare Grundrecht der Privatsphäre oder der Recht auf so einen privaten Kernbereich völlig ausgehebelt wird. Und entsprechend diese geflüchteten Menschen, ja, wie hier netzpolitik.org schreibt, zu Menschen zweiter Klasse gemacht werden. Und zwar noch mehr, als es bislang schon der Fall ist, weil die Behandlung eben jetzt auch schon anders ist. Und sie schreiben hier weiter, dass so auf eine Art und Weise eigentlich versucht wird, Asylbewerber mit Terroristen gleichzusetzen, was auch sehr stark vergleichbar ist mit den USA. Ja? Also das Dekret von Präsident Trump, dass die Einreise aus bestimmten Ländern verbietet oder von Staatsangehörigen von bestimmten Ländern verbietet, wurde auch damit begründet, Terrorismus zu stoppen, was, wenn man sich näher damit beschäftigt, eigentlich vollkommener Unsinn ist. Ja. Ich glaube, da ist noch nicht in Deutschland das letzte Wort gesprochen. wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie sich das mittlerweile entwickelt hat, weil das Ganze schon fast einen Monat alt ist, diese Meldung. Aber durchaus spannend, da mal drüber nachzudenken und ja, sich das klar zu machen, was da passiert. Gut, wollen wir vielleicht eine kurze Pause machen? Wir haben schon wieder eine halbe Stunde Ruhe von unserer Sendung.
Ja, machen wir das. Hast du Musik dabei?
Ich habe so ein bisschen in den aktuellen Jamendo-Charts heute gesucht. Also ich habe mir überlegt, so ja, nehme ich die Musik, die wir sonst immer so spielen oder so etwas Bestimmtes raus. Heute habe ich mich dazu entschieden, so querbeet durch alle Genres mal so ein bisschen was rauszusuchen. Das ist durchaus mal Musik, die wir sonst nicht so spielen oder so Art von Musik, die wir sonst nicht so sehr spielen. Mal gucken, ob es euch gefällt. Ich denke, es gibt ja verschiedene Musikgeschmäcker. Finde die teilweise sehr interessant, teilweise nicht unbedingt Musik, die ich sonst so hören würde. Aber ich dachte, wir machen mal so ein Querbeet-Musik-Programm heute. Und das erste ist von der Gruppe Dofei Project und der Song heißt Kind of Light. Und anschließend hören wir uns gleich wieder hier bei Radio Free FM.
I want to break it all down. that is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. But when you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Please, like you read my mind, and there's more than meets the eye. With you, with you, with you, oh. With you, with you, with you, oh. I was the one to judge. You said you had enough, and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. But when you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Please, like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Please, like you read. Pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind.
Ihr hört Radio Free FM und wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Es ist die Sendung, in der es um Technik geht, um die digitale Welt, aber auch um unsere Kultur und Gesellschaft. Ich bin Matto, mit mir im Studio ist Tai und heute beschäftigen wir uns mit aktuellen Geschehnissen, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, sind einige davon nicht mehr so hundertprozentig aktuell. Viele Nachrichten.
Aber wir haben so lange auch keine Nachrichten mehr.
Genau, gemacht. Wir haben auch schon so lange in der letzten Sendung. Hat mir nichts. Wir haben ja nur alle 2 Wochen. Sprich, die sind entsprechend bis zu einem Monat alt. Auch bis auch einem Monat alt ist meine nächste Nachricht, um die ich mich hier kümmern möchte. Und zwar ist es ein Artikel auf netzpolitik.org zu Mark Zuckerberg und die Machtfrage, die er beantwortet hat mit mehr Facebook. Und da gab es wohl eine Stellungnahme bzw. ein Manifest des Facebook-Gründers und Besitzers und Chefs, wo es um spezielle Fragestellungen ging. Und ich möchte da mal kurz die wichtigsten Punkte so ein bisschen drüber gehen. Und zwar war da eine Frage, was tun gegen soziale Spaltung? Und die Antwort war wohl, ja, mehr Facebook.
Hatte ich für eine doofe Idee, aber ja.
Ja, es ist halt, es ist ein bisschen schwierig. Vielleicht gehen wir zum nächsten Punkt und könntest da gleich noch mitdiskutieren, nämlich wie was tun für die Sicherheit der Gesellschaft? Und die Antwort: Staaten und Gewaltenteilung abschaffen. Und eben mehr über so eine globale, vernetzte Community zu machen. So wie eben Facebook. Und da wird es schon richtig schwierig. Also insbesondere geht's hier auch noch darum, so ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass künstliche Intelligenzen mehr und mehr Probleme herausfinden können, wie zum Beispiel Krankheiten von Personen oder auch selbstmordgefährdete Personen oder auch so Sachen wie Kriminalität und auch schon das Vorhaben von kriminellen Machenschaften. Und das alles könnte man ja gut entdecken, wenn wir einfach mehr unserer Gesellschaft digital hätten. Und einfach, wenn alles digital wäre, können wir das ja super entdecken. Und da muss ich sagen, wir haben Gewaltenteilung aus einem bestimmten Grund. Ja, es hat sich einfach gezeigt, dass es ohne nicht gut funktioniert hat.
Man gucke aktuell einfach in die USA.
Ja, und ja, oder man gucke auf die Geschichte, die eigentlich noch viel mehr zeigt. Also wir sind jetzt in der heutigen Zeit, da ist ja doch ein bisschen, hat sich auch einiges verändert, aber...
Ja, aber ich finde schon, ja, Geschichte zeigt auch viel, aber irgendwie finde ich so die aktuellen Geschehnisse, dass es halt wirklich zeigt, es ist wichtig, dass es gibt. Ja. Weil sonst könnte unser Präsident, der konnte Mr. Präsident alles tun und lassen, was er wollte.
Ja, oder
würde eben damit durchkommen.
Oder eben Leute, die solche Netzwerke dann kontrollieren und die Möglichkeit haben, auf diese Daten zuzugreifen. Die haben dann komplette Macht. Denn wir wissen ja, Wissen ist Macht. Und wer entsprechend Zugriff auf diese Ressourcen hat, hat diese Macht auch. Und das wäre zum einen natürlich der Betreiber des Netzwerks selber, also Facebook in diesem Fall, aber auch jeder, der sich sonst Zugriff darauf verschafft, zum Beispiel, falls es dann doch wieder Staaten gibt, wie die USA, die jetzt große Geldmengen darauf werfen, um einfach Zugriff auf solche Informationen zu haben. Oder aber auch technisch versierte Leute, die sich anders Zugang verschaffen, nämlich zum Beispiel über Exploits und das Eindringen in Rechnersysteme. Auch das ist durchaus denkbar. Und das Ganze, vielleicht gehen wir noch weiter zu den nächsten Fragestellungen hier. Was tun gegen Fake News und Echo-Kammern bei Facebook? Ja, auch hier war irgendwie wieder die Antwort irgendwie mehr Facebook. Aber so eine richtige... Ja, also das Problem, was hier mit Echokammern gemeint ist, ist so ein bisschen, dass man sich sowieso schon eigentlich in Kreisen bewegt, die mit einem einer Meinung sind. So, ja? Also es ist eigentlich relativ natürlich, dass man sich mit Leuten zusammentut und öfter trifft, öfter mit Leuten kommuniziert, die eine ähnliche Meinung zur eigenen Persönlichkeit haben. Und das ist relativ, das kann problematisch sein, weil es diese Meinung so ein bisschen verstärkt und man dann nicht so richtig das Ganze differenziert betrachten kann. Und ja, so soziale Netzwerke, die sind darauf ausgelegt, dass sie einem für einen interessante Sachen verstärkt irgendwie zeigen und andere Sachen ausblenden, was diese Echokammern oder diese eigene Meinung noch stärker irgendwie in den Vordergrund treibt und andere Meinungen, andere Betrachtungsweisen mehr unterdrückt. Ja, und das kann allerdings auch verwendet werden, um Meinungen zu prägen. Ja. Also wird auch teilweise schon gemacht. Wir hören immer wieder irgendwie von dem Wahlkampf in sozialen Netzwerken, ja, dass Parteien, die gewählt werden möchten, eben immer mehr irgendwie versuchen, hier diese Werbemaßnahmen, wie sie, also diese Targeted Advertisement, diese zielgerichtete Werbung immer mehr für sich ausnutzen, um so Leute, die vielleicht noch ein bisschen unentschieden sind, auf ihre Seite zu bringen, indem entsprechend gezielt bestimmte Meinungen und Nachrichten immer wieder an die entsprechenden Leute gebracht werden. Und mich erinnert das Ganze sehr stark an das Buch The Circle, heißt es, glaube ich. Muss ich mal gucken, ob ich den Titel richtig habe. Aber da geht es eben um ein ja, Betreiber eines sozialen Netzwerks, der irgendwie alles an sich gerissen hat, ja. Und ich will da jetzt nicht zu viel sagen, da kommt übrigens auch ein Film dazu raus, soll, glaube ich, in diesem Jahr raus, oder ist der schon rausgekommen? Am 28. April und in den USA und am 25. Mai in Deutschland. Okay, ist also noch nicht rausgekommen. Er wurde jetzt also verfilmt. Das kann ich sehr stark empfehlen, das Buch mal zu lesen oder sich dann wahrscheinlich auch den Film anzuschauen. Ich meine, kann ich noch keine Aussage drüber machen, wie der Film ist. Der ist ja noch nicht draußen. Aber das erinnert mich schon sehr stark daran. Wir haben einfach so eine zentrale Machtposition. Und es werden auch Leute immer mehr ausgegrenzt. Also es gibt ja, warum soll es nicht Leute geben, die keinen Facebook-Account haben? Das finde ich durchaus legitim. Es gibt viele Leute, die wissen damit nichts anzufangen. Die sind zufrieden damit.
Ich habe einen Account und ich kann damit nichts anfangen.
Genau. Ja, so ging es mir auch, als ich eine Zeit lang drauf war. Ich habe den Account dann entsprechend gelöscht, weil ich einfach nicht wusste, was hat mir nichts gebracht so. Und ist doch durchaus legitim, aber es führt halt doch irgendwie so dazu, dass Leute ausgegrenzt sind. Gilt auch für andere Medien, so ja, ich will jetzt nicht zu sehr auf Facebook rumhacken. Gilt auch für andere Technologien und Medien, wenn man dabei sein will, muss man sich da irgendwie so ein bisschen fügen. Es ist halt nur so, dass die Betreiber dieser Netze da nicht entgegenwirken, sondern eher umgekehrt. Sie wollen ja neue Kunden gewinnen. Beziehungsweise Kunden sind es ja eigentlich gar nicht, weil man zahlt ja für diese Services nicht, zumindest nicht mit Geld. Man zahlt damit, dass über einen Erkenntnisse gewonnen werden, die dann anderweitig verwertet werden. Das ist das Einzige, wie diese ganze Sache funktioniert. Wir haben eigentlich schon öfter drüber gesprochen. Ja, will ich nochmal ansprechen. Gehen wir über zur nächsten Sache. Ich glaube, du hattest noch was.
Ja, ich habe mir gerade Gitsly installiert und gerade ausprobiert.
Was ist denn das?
Das ist ein JPEG-Encoder von Google. Er ist langsam, ja. Ich habe jetzt für eine relativ kleine Datei habe ich jetzt 70 Sekunden gebraucht.
Okay.
Aber er hat den Vorteil, er produziert kleinere Dateien mit weniger Artefakten.
Okay, also es geht um Bilder.
Genau, es geht um Bilder.
Um unbewegte Bilder. Und ja, also JPEGs, ja, was halt aus unseren Kameras so normalerweise rauskommt, so aus Digitalkameras, seit Anfang an eigentlich. Eigentlich auch spannend, Digitalkameras ist jetzt auch nicht mehr der neueste, das, die neueste Erfindung. Von Anfang an kamen da JPEGs raus und das ist bis heute eigentlich so.
Ich glaube, es gibt welche, die geben zwar JPEG 2000 raus, aber das
ja, ist also JPEG 2000, so eine Weiterentwicklung, so ein neuerer Standard, der so ein paar Probleme von JPEG lösen sollte, aber hat sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch nicht so richtig durchgesetzt.
Hat sich nicht durchgesetzt, weil er in Hardware teurer ist.
Okay. Okay, also die Hardware würde teurer werden. Gut, das ist vielleicht ein Eindruck, vielleicht gibt es noch ein paar andere Gründe oder einfach, ja. Hat sich auf jeden Fall nicht durchgesetzt. Und jetzt gibt es entsprechend einen Encoder. Das heißt, was macht der? Der nimmt irgendwelche Bilddaten und schreibt in dieses JPEG-Format ein Bild, das kleiner ist. Und also JPEG hat schon immer die Möglichkeit zu komprimieren. Und die versuchen halt so Redundanzen rauszunehmen. So, ja? So, und wenn man komprimiert, kann man das so machen, dass keine Informationen verloren gehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu komprimieren, indem man Details weglässt.
Das, was halt bei Bildern gemacht werden muss, weil kompressionsfreie Bilder komprimieren ist schwierig. Also vor allem Fotos.
Ja, und vor allem die stark zu komprimieren ist sehr, sehr schwierig. Also was man zum Beispiel machen könnte, ja, wenn man so ein Binärformat davon hat und das besteht ja aus Einsen und Nullen, dann könnte man jetzt irgendwie sagen, wenn da irgendwie fünf Einsen hintereinander stehen, dass man nicht diese alle fünf Einsen hinschreibt, sondern dass man irgendwie kodiert, da kommen jetzt fünf Einsen und das gleiche mit Nullen. Und es lohnt sich entsprechend erst ab einer bestimmten Menge an solchen Wiederholungen oder an der Wiederholung von solchen Pattern, also es müssen jetzt nicht nur Einsen, es können auch irgendwelche Pattern sein, das wäre dann verlustfrei, weil man das irgendwie eins zu eins wieder wieder zurück umwandeln könnte. Das funktioniert aber erst, wenn entsprechend viele solche Muster sich wiederholen, was bei Bildern einfach nicht so oft passiert. Und was man halt machen muss, ist Informationen weglassen wenn man JPEGs runterkomprimiert, die Qualität runtersetzt, dann sieht man das sehr deutlich an solchen Artefakten, dass die irgendwie an bei solchen Kanten und so komische Fehler drin haben, die einfach da nicht reingehören. Wenn man das irgendwie auf 50% mal runtersetzt, jedes Bildbearbeitungstool kann das. Sie kann Qualität beim Speichern einstellen, irgendwie auf so und so viel Prozent. Sagen wir mal auf 50% runtersetzt, dann siehst du schon deutlich, wie komisch das an bestimmten Stellen aussieht. Und es wirkt sich immer auf bestimmte Stellen aus. Und das ist das, was wir mit Artefakten meinen.
Genau.
Und der kann das jetzt besser.
Genau. Braucht halt auch dementsprechend länger. Wie er genau funktioniert, habe ich jetzt noch nicht nachgelesen. Ich habe es jetzt heute gefunden.
Okay.
Aber Google hat ein Paper dazu veröffentlicht. Also da kam, wer sich dafür interessiert.
Okay. Denkst du, das wird jetzt irgendwie jeder benutzen? Wenn es eine Minute Codierung für
naja, es ist so ein Bild, für Webseiten wäre das schon cool, weil kleinere Dateien sind schon
das
Tolle ist, wenn du auf einer mobilen Verbindung bist.
Das stimmt natürlich, wenn man keine dicke Verbindung hat.
Ich würde das ungefähr so genauso toll finden wie der Lame Encoder. Das ist etwas, was heute, glaube ich, jeder benutzt. Aber als es damals rauskam, war das halt schon so ein richtig tolles Ding, weil...
Also LAME kodiert MP3s.
Genau, LAME encodiert MP3s.
Und das war davor noch nicht möglich mit einem freien Encoder.
Das einerseits das und andererseits der Standard-Encoder vom Fraunhofer-Institut war nicht so effizient wie der LAME-Encoder. Du konntest schon viel kleinere Dateien machen und die haben sich immer noch besser angehört als die mit dem Encoder vom Fraunhofer-Institut.
Okay. Dieses Gützli war das, oder wie?
Genau, Gützli.
Okay, ich verlinke das mal. Ich glaube,
Schweizdeutsch für Keks.
Okay. interessant, dass das aus der Schweiz kommt. Oder kommt es? Wahrscheinlich kommt es aus der Schweiz.
Genau.
Ja, wir machen einen Link auf das GitHub-Repo dazu. Ja. Okay. Also gibt es jetzt neu. Schauen wir mal, vielleicht wird es auch bald jeder verwenden. Vielleicht nochmal auf den Verwendungszweck. Ja, ist natürlich sehr praktisch, wenn ich Website-Betreiber bin, spare ich mir dadurch einiges an Traffic. Wenn ich kleinere Bilder habe, die trotzdem noch genauso gut aussehen, wie die mehr Speicherplatz brauchen. Und andererseits, ja, wenn ich keine unbegrenzte Datenverbindung habe oder vielleicht auch eine langsamere Datenverbindung, dann geht es natürlich schneller, das Webseitenladen, und brauche als Internetkunde nicht so viel von meinem Datenvolumen.
Also das Encodieren ist halt echt teuer. Hier steht auf der Hilfeseite, im GitHub steht dran, pro Megapixel brauchen die 300 Megabyte Speicher.
Ho. Oh. Okay.
Das heißt, wenn du dann also ein Bild aus der Kamera rausnimmst, das jetzt 10 Megapixel hat, hast du schon mal 3 Gigabyte Speicherverbrauch.
Okay. Gut, es ist halt, ich meine, das ist eigentlich wie bei Videos. Man sagt das so, ja, das ist eigentlich fast egal, wie viel das Encoding kostet, wenn man dafür einspart bei der Auslieferung. Und ich meine, es wird viel öfter jemand sich dieses Bild anschaut. Es wird halt einmal kodiert und es wird dann viele, viele Male angeschaut. Und in dem Fall lohnt es sich dann, das ist genauso wie mit, weiß nicht, ich nehme jetzt mal das Beispiel von Wäsche waschen. Wenn man Socken wäscht, kann man die paarweise zusammensortieren, direkt nachdem man sie aus der Waschmaschine holt, oder man kann es dann machen, wenn man sie anzieht. Aber ich glaube, der Aufwand ist kleiner, wenn man das einmal macht, direkt nach dem Waschen, als wenn man dann jeden Morgen versucht, ein paar Socken
zu... Oder man hat nur immer die gleichen Socken, aber...
Das ist ja, wenn man nur eine Art von Socken hat, dann kann man alle zusammenwischen, so wie es passt. Das funktioniert, würde funktionieren, wenn man diese Voraussetzungen gibt, aber das ist ja selten gegeben. Ja?
Genau. Ja, hast du noch was?
Ich hab noch was. WhatsApp hat schon vor längerer Zeit, also jetzt auch schon wieder einen Monat her, etwas eingeführt, das so ein bisschen Snapchat angreifen soll. Und Snapchat Ich habe es nie benutzt, muss ich sagen, aber es ist sehr, sehr beliebt mit seinen vergänglichen Nachrichten. Ja, also was die machen ist, du kannst eine Nachricht versenden und der Empfänger sieht die nur für eine bestimmte Zeit lang und danach ist die einfach weg. Insbesondere bei Bildern ist es auch ganz interessant, weil das eben dazu führt, dass sich nicht so eine riesige Sammlung an Bildern überall verteilt. Also wenn man so eine Chatgruppe hat, ja, wenn man jetzt so typische Chat-Applikation hat, dann sammeln sich da einfach haufenweise Bilder an. Man merkt es spätestens dann, wenn einem der Speicherplatz auf dem Handy ausgeht, ist es oft der Fall, dass die Chat-Applikationen einfach mittlerweile so viele Bilder angesammelt haben aus den Chats. Und ja, Snapchat war einfach so, dass die nach einer bestimmten Zeit gelöscht wurden. Also irgendwie nach dem ersten Aufruf, irgendwie nach einer Minute oder wie auch immer. Also ich glaube, vermute, man konnte es auch ein bisschen einstellen. Ich habe es nie benutzt.
Ich habe es auch nicht benutzt. Ich bin nicht so ein Fan von Snapchat.
Aber ja, also viele Leute benutzen das und das war eben so ein Key-Feature davon.
Also ein Key-Feature von Snapchat ist, glaube ich, dass es wirklich verschwindet.
Genau.
Und nicht mehr, nicht konserviert wird.
Genau. Wir haben bei der Messenger-Sendung schon drüber gesprochen. Man muss dann natürlich das Ganze mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil verschwinden heißt natürlich nur, solange das Endgerät vom Empfänger auch mitmacht. Ja, also ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig drauf verlassen. Der kann natürlich einen Screenshot machen, dann bleibt das Bild. Dann speichert er den Screenshot statt dem Originalbild. Der könnte aber auch jetzt eine modifizierte Version der App haben, die sich nicht daran hält, diese Dateien zu löschen oder diese Informationen zu löschen und stattdessen es doch ständig abspeichert. Das heißt, das ist ein Feature von der App an sich. Und wenn der Empfänger eine Version hat, die sich nicht an diese Konvention hält, dann funktioniert das so nicht. Also man kann sich nicht darauf hundertprozentig verlassen. Nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach ein gutes Feature, einfach um diesen Datenmüll zu vermeiden und ein bisschen zu vermeiden, wir haben ja das Problem, dass einfach nichts mehr gelöscht wird. Irgendwie Bruce Schneier hat neulich mal drüber geschrieben, früher hatten wir vergängliche Unterhaltungen, so ja, also wenn wir uns jetzt hier unterhalten haben, vielleicht nicht gerade im Radio, ja, selbst im Radio, selbst wenn wir uns jetzt im Radio unterhalten hätten, nachdem wir hier unterhalten haben, ist die Unterhaltung vorbei und Leute, die uns zugehört haben, die können sich vielleicht noch dran erinnern, aber es gab irgendwie früher keine Aufzeichnungen oder so davon. War zumindest nicht so üblich. Jetzt, wenn wir jetzt Spezialfall Radio, das Radio selber hat natürlich sein eigenes Archiv, ist schon in Deutschland zum Beispiel, sind Radios längere Zeit schon verpflichtet, ihre Sendungen vorzuhalten. Aber wenn wir jetzt in einem Café sitzen und uns unterhalten, ja, diese Unterhaltung ist weg, wenn wir sie nicht gerade aufnehmen. Und Telefongespräche früher wurden nicht aufgezeichnet, war einfach nicht der Speicherplatz da. Früher war halt einfach, es war zu teuer, sowas ständig zu speichern. Mittlerweile kostet Speicherplatz nichts mehr, alles wird aufgenommen, nichts verschwindet mehr. E-Mails werden ewig aufbewahrt, weil die Postfächer so groß sind, dass sie das einfach schaffen. Und genauso ist es mit den Chat-Applikationen und allem anderen eigentlich auch. Und gegen sowas finde ich das eigentlich trotzdem ganz praktisch. So, worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, ja, WhatsApp hat jetzt so einen vergänglichen Status mit eingeführt. Also es gab ja bei WhatsApp diese Statusmeldungen schon immer, wo man irgendwie sagen konnte, so ja, ich keine Ahnung, ich bin bei der Arbeit, bitte nicht anrufen oder sowas. Oder nur jetzt nur Textnachrichten und keine Anrufe oder jetzt bitte nur wichtige Sachen und aber ich habe das irgendwie nie groß benutzt.
Habe ich auch nicht
diese benutzt. Ich mag diese Statussachen irgendwie nicht so sehr. Also die haben das aber deutlich erweitert. Also man hat jetzt so mehr so eine Historie von, also wer WhatsApp benutzt, gibt's ja, werden wahrscheinlich viele Leute sein. Wird wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass sich in letzter Zeit die App verändert hat. Das Interface der App hat sich so ein bisschen verändert und bildet das Ganze, ja, aber so leicht. Und bildet das so ein bisschen mit ab jetzt und ähm, Ja, und man kann jetzt eben solche Status-Updates machen und hat dann so ein bisschen so ein Log an Sachen, wie was in letzter Zeit so passiert ist. Und die werden wohl nach einem Tag wieder gelöscht.
Okay.
Es gab dann diese Nachricht, dass das kommt, das ist schon ein bisschen älter. Es gab dann ziemlich großen Aufschrei, weil dadurch irgendwelche Funktionen entfernt wurden, die es davor gab, die ich auch nicht benutzt habe, aber die wohl viele Leute benutzt haben. Da habe ich jetzt leider nicht die passende Nachricht dazu. Das müsste ich nochmal nachlesen. Auf jeden Fall hat der WhatsApp wieder so ein bisschen zurückgerudert. Und das wieder teilweise irgendwie zurück umgestellt. Da gibt es aber Veränderungen. Eine zweite Änderung, die es bei WhatsApp gibt, ist, dass es vor kurzem Two-Factor-Authentifizierung gibt. Und
zusätzlich zu?
Genau, das ist nämlich bei WhatsApp relativ spannend. Also wenn wir normale Zwei-Faktor-Authentifizierung nehmen, wir haben vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, was das Ganze ist. Normalerweise habe ich, wenn ich einen Online-Account habe, habe ich einen Usernamen und ein Passwort. Und dieses, also was mich berechtigt, auf dieses Konto zuzugreifen, ist dieses Passwort. Der Username könnte auch irgendwie öffentlich bekannt sein. Das tut der ganzen Sache nichts ab, dass ich jetzt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie beim sozialen Netzwerk bin, dann ist mein Username typischerweise öffentlich bekannt, bei Twitter. @dev_radio ist gleichzeitig unser Benutzername und unser Twitter-Handle. Und das Passwort kennen aber jetzt wir und deshalb sind wir berechtigt, diesen Account zu verwenden, weil wir das Passwort wissen. Das ist also etwas, das wir wissen. Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung nehmen wir jetzt einen weiteren Faktor hinzu, nämlich wir haben schon etwas, das wir wissen. Ein weiterer Faktor wäre jetzt noch etwas, was wir haben oder etwas, was wir sind. Das sind so die typischen drei Sachen. Also etwas, was du hast, etwas, was du weißt oder etwas, was du bist. Etwas, was du bist, könnte dann irgendwie sowas sein wie Fingerabdruckscanner, Iris-Scan oder so. Das bist du, ja, das kann man nicht so leicht hergeben. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, sowas irgendwie, wir kennen das, Fingerabdrücke nachmachen. Der deutsche CCC ist da immer groß mit dabei. Aber die Idee dahinter ist zumindest, dass es schwierig ist, sowas nachzumachen. Es gibt auch irgendwie Handabdruck, Ohrabdruck, Iris-Scan. Man könnte Sprache analysieren, also Sprachmustererkennung als Zugriff, alles Mögliche. Dann natürlich die üblichen Passwörter, also Passwörter, etwas, was man weiß, Passwort, PIN, Passphrase. Und das letzte noch etwas, was man hat, das wäre zum Beispiel so eine RFID-Card oder so eine Smart-Card. Die hat dann einen bestimmten geheimen Schlüssel drin. Und nur wenn man die irgendwie in ein Lesegerät steckt, dann beweist man praktisch, dass man dieses Token besitzt. Und da gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel so One-Time-Passwort-Generatoren, die haben dann auch einen geheimen Schlüssel und generieren daraus jedes Mal, wenn sie gefragt werden, einen neuen Code und den gibt man dann irgendwo ein. So, das wäre eigentlich so das Typische, dass man sowas hat. Oder man kriegt irgendwie so eine Art TAN über einen zweiten Kanal. Das ist noch so eine Abwandlung von dem letzten so ein bisschen. Mhm. Also, kann sich jetzt vorstellen, wenn ich mich beim Online-Account einlogge, ich gebe mein Passwort ein und bekomme dann noch auf mein Handy ein SMS mit einem Code zugeschickt, den ich dann noch zusätzlich eingeben muss. Dadurch beweise ich praktisch, dass ich etwas habe, nämlich dieses Handy. Ich bin im Besitz dieses Handys, das diese SMS empfangen kann. Und ich weiß gleichzeitig das Passwort und damit habe ich diese zwei Faktoren verwendet, um zu beweisen, dass ich berechtigt bin, zuzugreifen.
Was auch gern benutzt wird, ist so der Faktor, wo du bist. Das fällt, glaube ich, unter die Kategorie, was wir haben. Nee, was wir sind.
Nee. Vielleicht, ja, schwer zu sagen. Vielleicht ist es sogar so ein bisschen eigene Kategorie. Ja, stimmt, habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Also, typischerweise wird das gemacht, indem man die IP-Adresse angeschaut wird, von der man erreicht wird.
Ja, so ein bisschen Spezialfall. Also zum einen kennt man das halt aus Videos, die in bestimmten Ländern gesperrt sind. Wobei das natürlich, ja, also es ist auch so ein bisschen Authentifizierung, also bin ich berechtigt, dazu zu greifen, wobei da eine größere Bevölkerungsgruppe, also das trifft nicht auf die einzelne Person zu. Wenn wir jetzt auf die einzelne Person gehen, dann wäre das eher wieder sowas wie Missbrauchserkennung. Also dass man sagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Person im einen Moment sich in Deutschland einloggt und im anderen Moment irgendwo in Nordkorea oder so. Okay, sagen wir mal irgendwas anderes.
Muss mir so weit gehen. Das, die Dinger schlagen schon an, wenn du nur, wenn du in Ulm bist und dann irgendwie im nächsten Moment in Augsburg angezeigt wirst.
Ja, also genau. Es wäre unwahrscheinlich, dass ich innerhalb von kürzester Zeit von jetzt nach Augsburg komme.
Das passiert aber. Das ist das Lustige.
Ja.
Das passiert aber, weil du irgendwie, wenn du im Zug sitzt von Ulm nach Augsburg, passiert das ab und zu.
Okay. Okay, auch interessant.
Ja, das sperrt dich dann plötzlich alles aus deinem Account aus und denkst dir so, ich bin doch nur im Zug.
Okay, genau. Worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass es nämlich bei WhatsApp eine interessante Umkehrung ist. Also normalerweise haben wir Account mit Username und Passwort. Bei WhatsApp haben wir das ja aber nicht. Bei WhatsApp haben wir unser Handy. Unser Account ist an unsere Handynummer gebunden. Das heißt, jeder mit dieser SIM-Karte, diese Handynummer bedient, hat Zugriff auf diesen Account normalerweise. Und deshalb drehen sie das Ganze um und sie führen jetzt eben noch zusätzlich etwas ein, nämlich einen 6-stelligen Code, den man dann jedes Mal eingeben muss, um sich in diesen Account einzuloggen. Ich lese jetzt gerade noch kurz nach, wann der abgefragt wird. Also der wird wohl einmal pro Woche auf dem Handy abgefragt und er ist notwendig, wenn man das auf einem weiteren Smartphone den gleichen Account einführen möchte. Was hier nicht steht, ist, ob das für das Webinterface auch funktioniert. Oder ob man das da auch eingeben muss, weil es gibt ja auch ein Webinterface, also das funktioniert bei WhatsApp so, man geht auf web.whatsapp. was auch immer und scannt da so ein Code ein mit seiner App und dann verbindet sich das und man kann dann seine Nachrichten über dieses Webinterface lesen. Da weiß ich jetzt nicht, ob man da auch diesen Code braucht.
Wäre ein bisschen blöd, weil ich lasse mal ab und zu mein Tablet einfach mal in meinem Zimmer liegen und fahre irgendwo hin, zum Beispiel in einen Pool. Mhm. Und bin ja schon eingeloggt. Das heißt, ich muss ja mich nicht nochmal einloggen.
Ja, also das ist natürlich auch nur, wenn man diese Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Man ist im Moment nicht gezwungen, das zu tun. Mhm. Man hat die Möglichkeit für zusätzliche Sicherheit. Ich habe mittlerweile bei den meisten Accounts, wo das geht, das aktiviert. Also irgendwie Google unterstützt es, PayPal, Amazon, mittlerweile offiziell in Deutschland auch. Weiß ich gar nicht, ob wir darüber schon berichtet hatten.
Haben wir auf jeden Fall erzählt. Ich habe es auch an dem Tag eingerichtet gehabt.
Also es gab es früher mal nicht offiziell in Deutschland. Man konnte das umgehen, indem man sich auf die Amazon.com eingeloggt hat und es dort aktiviert hat. Dann war das auch für die deutschen Webseiten aktiv und alle angeschlossenen Amazon-Dienste. Mittlerweile kann man das auch auf der deutschen Website aktivieren, also offiziell. Und das funktioniert mit so einer Authenticator-App jetzt in dem Fall.
Ja,
also
die benutzen den Google Authenticator-Dings.
Genau, den Google Authenticator. Man kann also, es gibt eine App von Google, die das kann, es gibt aber auch zum Beispiel Authy.
Ja, okay, es Google Authenticator zu nennen, ist ein bisschen komisch, weil eigentlich halten sie sich ja auch nur den RFC, der das alles definiert. Also man kann sich das... Ich glaube, ein Python braucht man nur 5 Minuten, um sich das zusammenzurechnen.
Ja, genau. Also soweit dazu.
Dann komme ich mit meinem Thema.
Ah ja, genau, kommen zu deinem Thema.
Und zwar war neulich der Pwn2Own-Wettbewerb. Wir haben da nicht mitgemacht.
Was ist denn der Pwn2Own-Wettbewerb?
Das ist ein Wettbewerb, wo man einfach mehr oder weniger alles versucht kaputt zu machen, was einem in die Quere kommt. Kaputt im Sinne von kaputt an Sachen, die man kaputt macht. Zum Beispiel eine Installation von einem Betriebssystem.
Genau, wollte ich gerade sagen, es geht hier nicht um physikalische Dinge wie Tische oder Stühle, sondern es ist ein digitaler Wettbewerb.
Ja, genau. Was benutzt du eigentlich für einen Browser und wann hast du den das letzte Mal geupdatet?
Ich habe ein Chromium hier.
Okay.
Und den update ich eigentlich fast jeden Tag. Weil es einfach so meine Routine hier, so mein Betriebssystem zu updaten.
Okay, ich habe das Darüber habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nichts gelesen. Das sind mehrere Seiten Berichte, die ich da habe. Ich habe jetzt eigentlich gehofft auf Firefox.
Okay, ich habe einen Firefox installiert. Ich habe tatsächlich, bis vor kurzem habe ich den als meinen normalen Browser verwendet.
Ja, sie haben zum Beispiel eine Lücke im Firefox gefunden, also eine sehr schwerwiegende Lücke. Der Wettbewerb ist, man benutzt eigentlich keine bekannten Lücken, sondern wirklich nur Zero Days, also Lücken, die unbekannt sind.
Okay.
Und da haben sie eine sehr schwerwiegende Lücke gefunden. Firefox hat irgendwie schon so schnell reagiert, der Wettbewerb ist gestern zu Ende gegangen und sie haben heute schon den Patch
raus. Wie lange ging der denn insgesamt?
3 Tage, also. Mhm. Soweit ich weiß, genau 3 Tage. Okay. Es gab auch eigentlich relativ tolle Preisgelder. Was so an interessanten Sachen passiert ist, der Microsoft Edge wurde insgesamt 3-mal geknackt von einer Gruppe.
Also okay, von derselben Gruppe. Also ist der Browser von Microsoft.
Genau. Sie sind da aus der Sandbox des Browsers ausgebrochen, indem sie Lücken im JavaScript gefunden haben.
Okay. Also ich muss sagen, gegen den Browser spricht noch einiges mehr. Der Salvo. Nee, was anderes, was ich gehört habe, ist, dass der File-Browser in Windows jetzt Werbung bekommen soll, aber das ist ein anderes Thema. Ja, toll.
Ich brauche demnächst mal einen neuen File-Browser.
Ja.
Mehr oder weniger alle Betriebssysteme hatten Lücken gehabt. Also ich glaube, eine Gruppe hat mit einer Webseite, sind sie aus dem Edge ausgebrochen, dann sind sie mit einer Lücke aus dem Windows 10 ausgebrochen, über eine weitere Lücke aus der virtuellen Maschine, in der sie drin waren, also die VirtualBox, in der sie drin waren, rausgebrochen und haben dann das Hauptsystem übernommen.
Okay, also komplette Kontrolle über das Hauptsystem.
Genau. Also das war schon echt böse, weil...
Wo gibt's den Artikel? Auf Heise?
Auf Heise, genau.
Okay, dann ich schreibe.
Pwn to own PWM. Genau, PWM 2OWN.
Ja, ich sehe es gerade. Ich schreibe mir nur den Link auf.
Es sind mehrere Artikel auf Heise. Die gingen ja über mehrere Tage.
Ja, wir können ja, einen verlinken und man sieht dann ja mal die.
An sich so ist sowas sehr interessant, aber halt auch sehr besorgniserregend. Also es ist jetzt nicht so auf Windows rumhacken und auf Mac und so, sondern es ist halt alles, hat irgendwelche Lücken gehabt, die gestopft werden müssen. Und das Einzige, was ich halt echt interessant finde, ist, von Mozilla Firefox weiß man, die haben jetzt die Lücke gestopft, wurde ja bekannt gegeben und haben sie jetzt auch relativ zügig gestopft. Und für mich interessant ist halt so, wie die Softwarehersteller oder die Gruppen dann reagieren, wie schnell sie die Lücken stopfen. Mhm. Also die Lücken sind jetzt noch nicht veröffentlicht. Das ist eine Voraussetzung, um dann in diesem Wettbewerb teilzunehmen. Man tut die Lücken an die jeweiligen Gruppen mitteilen, dass sie Zeit haben, die Lücke zu stopfen.
Mhm. Okay.
Ist für mich halt so ein Punkt, wo ich dann dran aufhänge, so, das sind Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann oder denen man einigermaßen vertrauen kann.
Ich meine, also ist natürlich...
Ich habe so Probleme damit, wenn Leute irgendwie dann so Softwarehäuser dann der Meinung sind, sie kehren das einfach unter den Tisch und sagen, da ist nichts. Das still und heimlich fixen oder gar nicht fixen.
Ja, also das Finden von Sicherheitslücken ist zum einen ein großes Hobby von vielen Leuten, aber auch eine große Industrie eigentlich, also Leute, die das beruflich machen. Und man kann diese Sicherheitslücken natürlich so oder so verwenden. Ja? Man kann die verwenden und verkaufen an Leute, die diese dann kriminell verwenden, die sie nämlich ausnutzen. Das können zum einen kriminelle Organisationen sein, das können aber auch zum Beispiel Regierungsorganisationen sein, wie zum Beispiel Geheimdienste und Polizeibehörden, die sowas machen. Nehmen wir allein den Staatstrojaner, der ja von der deutschen Polizei eingesetzt werden soll. Oder der andere Weg ist irgendwas, was man irgendwie Responsible Disclosure nennt, dass man den Herstellern dieser Software, in denen die Lücken klaffen, entsprechend Bescheid sagt.
Das würde man gerne tun, aber es gibt da halt auch ganz komische Softwarefirmen, die dann genau. anfangen zu verklagen.
Genau, also der optimale Weg wäre natürlich, dass die das dann fixen und dann kann man das veröffentlichen und praktisch die Lorbeeren dafür einheimsen und seine, ja, dann geht seinen Ruf damit praktisch verbessern.
Oder man macht das so wie Sony.
Ich nenne es einfach. Genau, es gibt einfach Firmen, die. Die versuchen dann dagegen vorzugehen, dass es veröffentlicht wird und tun aber nichts dagegen.
Ja, sie verklagen einen.
Genau.
Sie verklagen einen. Also da kommt dann immer so von Microsoft dann immer diese Aktion mit diesen T-Shirts. Ich habe eine Sicherheitslücke gefunden und alles, was ich gekriegt habe, war dieses T-Shirt. Okay, es ist ein bisschen mehr als das T-Shirt, was man von denen kriegt, aber ja. Ist es halt schon Bezug auf diese Sachen, dass andere Firmen halt wirklich Leute verklagen und die unter Umständen auch noch Gefängnis kriegen. Oder Geldstrafen.
Okay, wollen wir nochmal eine kurze Pause machen?
Ja, nochmal Musik.
Nochmal Musik.
Was so. Kommt denn jetzt?
Als nächstes kommt der Song, den überspringen wir den mal kurz. Der nächste Song heißt Passando und ist von Mattia Vlad Morleo. Ich schaue gerade, ob es hier noch zusätzlich ist. Wohl ein italienischer Composer. Und ja, die hören wir uns jetzt an. Und vielleicht danach nochmal einen Song, mal gucken. Und danach geht's weiter hier bei Radio Free FM mit Def Radio. Bis gleich. Thank you. Ihr hört Radio Free FM und wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Und der Song, den ihr gerade gehört habt, heißt Vikings und ist von Roger Subiranamata. Meta? Keine Ahnung. Freie Musik hier auf Radio Free FM. Freie Musik, also Musik, die man kostenlos zu nicht kommerziellen Zwecken auch verwenden kann, zum Beispiel in Podcasts oder eben in Sendungen wie dieser, die dann auch aufgezeichnet und als Podcast veröffentlicht werden. Deshalb machen wir das Ganze. Also, freie Musik, Vikings von Roger Subiranamata. Wir sprechen heute über verschiedenste Geschehnisse aus letzter Zeit und wir haben nur noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit, aber noch ziemlich viele Meldungen, zumindest hier meine Tabs sind noch relativ viele. Vielleicht können wir ein paar Sachen ein bisschen schneller zusammenfassen, ja, um noch ein bisschen was unterzubekommen. Tai, schieß los mit deiner nächsten.
Es gab ein Cloudflare. Also Cloudflare ist so ein, wie sagt man das? Ach scheiße, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Wie heißt das Ding nochmal, wenn man in mehreren Ländern den gleichen Content hat, damit die besser
erreichbar sind? So ein Content Delivery Network.
Genau, Cloudflare ist ein so Content Delivery Network Anbieter, wo man eben seine Seite hinschicken kann und die werden dann über die Welt verteilt, damit sie besser erreichbar sind. Und die hatten einen kleinen, nein, großen Bug. In diesem Blogpost bezeichnen sie das Ding als Cloudbleed, okay, um die Analogie zu Heartbleed zu...
Ja, jeder Bug braucht jetzt einen Namen.
Um die Ähnlichkeit zu Heartbleed zu betonen, weil es tatsächlich mehr oder weniger der gleiche Bug ist, nur in einer anderen Software.
Okay.
Und auch die gleichen Auswirkungen hatte. Also mehr oder weniger, sie hatten einen HTML-Parser gehabt, der den HTML-Code ein bisschen editieren muss, damit das CDN besser funktioniert. Und da gab es einen Bug drin und in einigen Fällen wurde dann eben auch die Daten, die im HTTP-Host drin waren, einfach mal mitgeschickt.
Okay.
Und da können halt da auch private Daten drin sein. Also LastPass zum Beispiel empfiehlt, seitdem das bekannt ist, dass man alle betroffenen Dienste, da gibt es auch eine Liste dafür, also alles, was bei Cloudflare eben gehostet ist, dass man da seine Passwörter ändern sollte.
Okay. Gut. Ja. Machen wir das.
Im kurzen Buffer Overrun, so wie bei Heartbleed.
Alles klar. Nächste News? Wir hatten in letzter Zeit schon öfter gesprochen über Puppen, die Daten klauen. Und da gibt es schon wieder was passiert ist.
Oh.
Beziehungsweise es gab was. Also auch diese Nachricht ist schon wieder einen Monat alt. Und zwar, wir haben berichtet, dass zum ersten Mal es passiert ist, dass die Bundesnetzagentur eine bestimmte Puppe in Deutschland verboten hat. Und die darf also nicht mehr verkauft werden, beziehungsweise die wurde, glaube ich, davor auch nicht verkauft, aber sie darf auf jeden Fall nicht mehr verkauft werden. Und Besitzer dieser Puppe müssen diese wohl unschädlich machen, was erstmal so ein bisschen lustig klingt. Dieses Verbot ist aber interessant für die Bastler-Community. Die hat sich nämlich darauf, dieses Verbot hat sich darauf berufen, dass das ein Gegenstand ist, der zum Ausspionieren geeignet ist und das aber versteckt. Also es sah aus wie eine Puppe, konnte aber Gespräche aufzeichnen und hat diese an einen Server im Internet übermittelt. Und deshalb wurde das als Ausspähwerkzeug praktisch bewertet. Und das auf dieser Grundlage wurde diese Puppe verboten. Und jetzt ist es aber halt so, dass die Bastler-Community ja auch gerne irgendwelche Sachen baut und teilweise eben auch Sachen, die Videos aufzeichnen oder auch Mikros haben und entsprechend ans Internet angegliedert sind und deshalb hier nach dieser Definition so eine Funkanlage darstellen und entsprechend wenn man das in so Alltagsgegenstände einbaut, dann könnte das hier entsprechend problematisch sein. Wer sich auch hier für Details interessiert, wir verlinken den entsprechenden Artikel. Dann gab es noch eine zweite Sache im Zusammenhang mit diesen Puppen, nämlich es ist eine weitere Puppe aufgetaucht, die problematisch für ihre Besitzer war. Und zwar war das in diesem Fall ein Teddybär, glaube ich, oder zumindest ein Stofftier. Und dieses Stofftier, ich habe jetzt hier leider, irgendwie passt hier der Artikel, der geschriebene Artikel nicht zur Website. Da ist irgendein Fehler unterlaufen unter diesem Artikel, aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann gab es da eine Sicherheitslücke in der Datenbank dieser Firma, die diese Spielzeuge verkauft. Was diese Spielzeuge gemacht haben, sie haben eben Unterhaltungen in eine Datenbank geschrieben, die beim Betreiber lag, und diese Datenbank war frei, mehr oder weniger frei zugänglich über das Internet verfügbar. Also das war, glaube ich, eine NoSQL-Datenbank, und die Kunde konnte zum Beispiel über die Suchmaschine Shodan gefunden worden. Das ist so eine Suchmaschine, die so Internet of Things Sachen sucht und anzeigt. Zum Beispiel irgendwie Kameras, die frei ihr Video streamen, ins Internet posten und solche Sachen. Und ja, da haben jetzt eben Leute haben diese Gespräche immer heruntergeladen und haben die als zur Erpressung verwendet. Haben also Lösegeld gefordert dafür, dass sie die wieder löschen und die nicht öffentlich machen. Ja, genau. So sieht's aus. Also ich würde mir gut überlegen, ob ich mir ein Spielzeug ins Haus hole, das durchgehend meine Gespräche aufzeichnet. Das sind ja übrigens nicht nur Spielzeuge. Also Amazon hat ja jetzt hier sein Alexa-Dings da oder Amazon Echo Gerät da veröffentlicht. Was heißt veröffentlicht? Also bietet das jetzt zum Kauf an. Also so praktisch digitale Assistenten, sowas ähnliches wie Siri, das eben per Spracherkennung Sachen erkennt und dann Aufgaben für einen erledigt, zum Beispiel Musik abspielt oder Termine in den Kalender einträgt oder Timer stellt oder wie auch immer. Und ja, also ich würde mir gut überlegen, ob ich so ein Gerät will, das mir durchgehend zuhört und meine Gespräche irgendwo im Internet speichert.
Also ich finde die Dinger schon sehr nützlich zu haben, aber ich habe ich habe das Ding ja nicht standardmäßig aktiviert. Also ich habe das schon so eingestellt, ich habe es auf Android, also ist das Google Now. Ich habe das halt so, dass ich schon explizit drücken muss, dass das zuhört.
Weil genau, das ist halt nochmal was anderes, als wenn das Ding durchgehend zuhört.
Theoretisch sollte das auch einfach reagieren, wenn ich jetzt hier okay Google sagt, dass es sofort irgendwas tut, aber irgendwie tut es bei mir nie. Ich habe keine Ahnung, wo ich es eingestellt habe.
Okay. Ja.
Das wäre es natürlich Vorführeffekt gewesen, wenn das jetzt genau reagiert hätte.
Ja. Hast du noch was? Sonst mache ich gleich weiter.
Moment, gucken. Ich hatte noch irgendwie eine Kleinigkeit. Nee, nicht mehr.
Auf der in Moskau gibt es jetzt ein Start-up, das die Hoverbikes aus Star Wars realisieren möchte. Und die haben schon ein Fluggerät gebaut. Das ist mehr oder weniger ein Quadrocopter, auf dem man so ähnlich sitzen kann wie auf einem Motorrad.
Okay.
Und ja, damit fliegen kann. Also das ist ja schon so ein langer Traum von vielen Leuten, dass diese Hoverbikes aus Star Wars Realität werden. Und ja, ich bin gespannt, weil ich weiß nicht, ob ich mich auf einen Quadrocopter setzen möchte und damit durch die Gegend fliegen möchte. Also lustig ist es bestimmt.
Was ist an Rädern so toll?
Na gut, ich denke, so hovern und fliegen ist halt schon nochmal was anderes, denke ich. Ich denke, es wird sich anders anfühlen, es wird ein anderes Gefühl geben. Es hat einen ganz anderen Reiz, dass das ausmacht. Das verstehe ich schon, ja. Ich verstehe auch den Reiz am Motorradfahren. Genauso der Reiz am Autofahren, was sich ja auch schon irgendwie grundlegend voneinander unterscheidet. Das ist halt einfach nochmal was anderes. Ja, auf jeden Fall soll es da jetzt so Dinger geben. Wir verlinken den entsprechenden Artikel. Da gibt es auch ein Video dazu, wie die Dinge aussehen. Ganz lustig. Kann man sich mal angucken.
Ups. Habe ich doch aus Versehen das Mikrofon gehauen.
Nächstes Thema. Google möchte die SMS abschaffen. Beziehungsweise möchte, was sie eigentlich wahrscheinlich wollen, ist so Chat-Dienste anzugreifen. Also WhatsApp und Co., denen so ein bisschen Konkurrenz zu machen.
Okay, das ist anders, wie ich das verstanden habe.
Mit einem Nachfolger der SMS, nämlich sogenanntes RCS. Sie wollen also einen Dienst, also einen Standard in Umlauf bringen oder wie sag mal, also irgendwie möchten, dass der sich durchsetzt, der praktisch so der Nachfolger von SMS ist und entsprechend mehr kann. Ja, also er kann über das Datennetzwerk Sachen versenden und das soll dann irgendwie jedes Mobiltelefon sollte das dann implementieren und dann hat man eben eine standardisierte Chat-Applikation praktisch Nachrichtenstandard für alle Mobiltelefone und vielleicht auch Geräte, die darüber hinausgehen. Meiner Meinung nach wird das keinen Erfolg haben. Weil ich sehe einfach den Bedarf nicht.
Okay, ich habe das anders verstanden. Gut, ist das, aber vielleicht habe ich auch was anderes gelesen, dass Google eigentlich eine vereinheitlichte Schnittstelle haben wollte für Nachrichten, weil das sozusagen für den Benutzer dann tollerer wird. Aber das ist das, was ich irgendwo, vielleicht ist auch was anderes. Okay. Und Google macht das gerade auch noch gleichzeitig. Also
kann sein.
Das wäre tatsächlich halt angenehm, wenn du einfach nur genau einen Dienst machen kannst und aufmachen kannst und halt an alle schreiben kannst, ohne dann jedes Mal den richtigen Dienst zu finden.
Das wäre angenehm, aber das gibt dann wieder so ein bisschen Probleme mit der Sicherheit von diesen Sachen. Also wer kann dann die Nachrichten lesen? Dann ist es plötzlich bei anderen Diensten, die vielleicht weniger vertrauenswürdig sind als meiner. Wie ist das dann? Funktioniert dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch? Alle diese Sachen, über die wir ja schon öfter gesprochen haben in letzter Zeit.
Aber darüber kann man ja es auch sagen, machen, wenn es draußen ist.
Genau, also ich glaube nicht, dass sich dieses RCS durchsetzen wird. Da müssten einfach alle Betreiber, die Carrier müssten mitmachen, die Mobilfunkhersteller müssten, die Mobilfunk-Endgerätehersteller müssten mitmachen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es funktioniert.
Kennst du doch die EMS und die MMS?
EMS sagt mir tatsächlich nichts. MMS hat man vielleicht mal gehört, ich habe es nie benutzt.
Ich auch nicht. Ich bin gerade nicht sicher, ob EMS das dazwischen war oder das, was danach kam, der MMS.
Ja, also wird wahrscheinlich sowas Ähnliches sein, was sich auch nicht, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Anderes Thema. Dropbox hat was Interessantes eingeführt.
Okay.
Und zwar, wir hatten ja schon angesprochen vorhin im Zusammenhang mit der Mehrfaktor-Authentifizierung, du hast gemeint so, ja, dass die Dinger teilweise darauf reagieren, wo man sich gerade befindet. Mhm. Also wenn sich irgendwie die IP-Adresse ändert oder auf irgendwie anders die festgestellte Location. Und dass das irgendwie teilweise dafür verwendet wird, um so Fehlverhalten Misbehavior, also mir fehlt jetzt irgendwie das deutsche Wort dafür. Also man möchte praktisch verhindern, dass unberechtigte Personen Zugriff auf die Accounts bekommen. Ja? Also dass jemand versucht, sich in den Account einzuhacken, wie man so sagt. Und Dropbox macht sowas Ähnliches. Also die analysieren auch so, wie plausibel ist es denn, ist dieser Login jetzt? Also war der Nutzer irgendwie vor 5 Minuten noch 500 Kilometer entfernt vom jetzigen Ort? Dann ist das irgendwie ein bisschen verdächtig. Und wie das normalerweise gehandhabt ist, wird es entweder, dass die Tools automatisch den Zugriff sperren und man dann vielleicht noch irgendwie ein zusätzliches Passwort oder eine E-Mail eingeben muss oder eine E-Mail bestätigen oder sowas. Oder dass es manuell von irgendwelchen Admins eben angeschaut wird, um zu gucken, ist da was im Gange. Und Dropbox führt jetzt so einen Security-Bot ein, der dem Benutzer Chat-Nachrichten stellt und ihm Fragen stellt, ob das denn okay ist, was da gerade vor sich geht. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie sudo verwendet hat und dann irgendwie ja komisches Verhalten irgendwie beobachtet wird, dann fängt irgendwie dann kontaktiert dieser Security-Bot den Anwender und befragt den dazu und entweder kann er dann automatisch darauf reagieren, aber ich glaube, in diesem Fall geht es eher darum, dem Administrator Hilfestellung zu bieten für die Aufklärung dafür. Also ob es sich da jetzt tatsächlich um ein Security Incident handelt oder um normales, gewolltes Verhalten.
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil mein normales Verhalten ist, dass ich mich vielleicht alle 6 Monate mal einlogge.
Ja.
Ist das jetzt dann noch normales Verhalten oder ist das dann schon unnormales Verhalten?
Das ist ja auch die Schwierigkeit von solchen Systemen, solche Muster zu erkennen und dann auch richtig zu bewerten. Und deshalb gibt es ja auch falsche Bewertungen und deshalb muss man sich auch gut überlegen, wie man mit sowas umgeht. Also viel Forschung und viel Entwicklung, die da dahinter steckt.
Ja.
Wir haben, glaube ich, in der Sendung über Machine Learning schon ein bisschen drüber gesprochen. Tja, ja, zurück zu USA. Ist vielleicht an manchen Leuten so ein bisschen dran vorbeigegangen. Ich fand das recht erschreckend. Also im Weißen Haus
herrschen gerade anscheinend schon Zustände wie in totalitären Staaten.
Genau, also angeblich sollen da, oder da sind wohl Informationen an die Presse weitergegeben worden, die nicht hätten herausdringen sollen. Und der Chef des Weißen Hauses, sprich Präsident Trump, hat jetzt damit reagiert, also ist auch schon wieder 2 Wochen her, die News, aber hat wohl damit reagiert, dass er die Smartphones von Mitarbeitern nach verdächtigen Apps durchsuchen lässt. Und verdächtige Apps sind unter anderem zum Beispiel Signal oder einfach Ende-zu-Ende verschlüsselte Messaging-Apps.
Also WhatsApp.
Ja, WhatsApp gibt's auch, aber hier wurde jetzt entsprechend explizit Signal genannt. Und er sagt eben, dass solche Apps wie Signal gegen Gesetze für Regierungsmitarbeiter verstoßen. Frage ich mich, wie er das bitte schön begründen möchte. Aber
ja. Ich dachte, es verstößt gegen Gesetze für Regierungsmitarbeiter, wenn sie nicht verschlüsselte Kanäle benutzen.
Sollte man meinen.
Die Hillary Clinton-Affäre.
Ja.
Oh Gott.
Na gut, ja, ist auf jeden Fall so passiert.
Ich muss mal bei die Popcornmaschine anschmeißen. Die
Popcornmaschine, die ist gut. Genau.
Ich habe noch ein bisschen was über die USA zu erzählen. Dem einen oder anderen ist vielleicht noch in Erinnerung diese Sache mit dem iPhone entsperren, wo sich eben Apple dagegen gewehrt hat.
Mhm. Also da ging es drum, da gab es ein Smartphone von einem toten
Attentäter.
Attentäter, also der irgendwie, ja, der gestorben war, wahrscheinlich erschossen oder irgendwas, keine Ahnung. Und sie wollten irgendwie ermitteln zu dieser Tat und das war ein iPhone und iPhones sind verschlüsselt und das war, glaube ich, das FBI in dem Fall, hat sich an Apple gewandt und gesagt, ja, sie wollen diese Sperrmechanismus aushebeln, dass man das beim Abfragen, also beim mehrfachen falschen Eingeben von Pins, dass sich dann die Daten vernichten auf dem Telefon.
Also was sie eigentlich wollten, war einfach nur ein kleines Update oder ein kleines Programmchen, das dem FBI es erlaubt,
Brute-Force-Angriffe zu machen. Beliebig viele Pins auszuprobieren,
genau.
Genau, und Apple hat sich dagegen gewehrt, weil sie eben gesagt haben, so ja, die Erstellung einer solchen Software würde die Sicherheit für alle Nutzer drastisch reduzieren. Und
die Argumentation, die da immer wieder kam, war so gut.
Okay, was gibt's da Neues dazu?
Was das Neues dazu gibt, mehrere Medien in den USA sind gerade dabei, das FBI zu verklagen, um zu sagen, dass die da die Details über das Ding öffentlich gestellt werden. So, woher der Hack kam, weil das FBI danach irgendwie, als Apple gesagt hat, sie werden sich jetzt dagegen wehren, gerichtlich, hat das FBI dann gesagt, nö, brauchen wir nicht mehr, wir haben uns schon irgendwo einen Bug eingekauft, mit dem wir das iPhone aufmachen können. Haben sie nicht so direkt gesagt. Sie haben eigentlich ursprünglich nur gesagt, ja, sie haben schon auf. Und ja. Die Medien wollen jetzt mehr darüber wissen. Das FBI wehrt sich jetzt da und sagt so, das ist die Bedrohung für die nationale Sicherheit. Irgendwie so Standardbegründung fürs FBI. Und wollen die Daten dann nicht rüber hergeben.
Okay. Ist es dieser Artikel hier, den ich hier offen habe? Oder was ist das für einer?
Also meine ist auf Heise, aber...
Ach, du bist auf...
Golem,
genau. Doch. Kannst du ja mal hochscrollen, wie der
Ich glaube, das müsste das sein.
Genau. Genau, wunderbar. Dann kann ich nämlich den Link entsprechend da reinschreiben. Okay. Habe ich den jetzt schon... Den habe ich schon kopiert.
Also Apple hat sich ja zu Recht dagegen gewehrt, weil in den USA ist ja so dieses Präzedenzrecht. Und das heißt, das wäre dann schon sehr lustig gewesen.
Ja, gut.
Aber die Argumentation damals war echt hart.
Also der Fall war extrem spannend.
Argumentation war, wir haben einen Mann auf den Mond geschickt. Wieso können wir das nicht hinkriegen?
Ja gut, das waren, was heißt Argumentation? Das waren Aussagen von einzelnen Personen, die einfach keine Ahnung davon
haben. Ja, dementsprechend. Ja, dazu hat irgendwann ein Apple-Mitarbeiter was gesagt. Was ich daraus höre, ist, wir haben einen Mann auf den Mond geschickt. Sicherlich können wir auch einen Menschen auf die Sonne schicken.
Ja, also da hat... meiner gab es auch... ja, da haben Satire-Sendungen dann Sendungen drüber gemacht.
Und, ja, die waren so gut. Die würde ich unbedingt empfehlen dazu. Genau. Falls man... Also, ich weiß nicht, ob es im deutschen Fernsehen darüber was gab, aber ich habe...
Also ich erinnere mich an eine Last Week Tonight-Sendung.
Dazu, ja, mit die Last Week Tonight-Sendung
war Oliver.
Gut. Last Week Tonight war gut darüber.
Genau. Ja, Smartphones und unsere Umwelt. Wir haben wahnsinnig viele Smartphones und es kommen irgendwie von jedem Modell fast zweimal im Jahr irgendwie neue Versionen raus. Und die Hersteller wollen natürlich, ja, verständlicherweise, die Kunden dazu bringen, auch immer das neueste Modell zu haben, damit sie da schön viel Geld damit verdienen. Jetzt haben wir das Problem, diese Produktion ist nicht gerade das Sauberste. Ja. Mhm. Es wird wahnsinnig viel Müll produziert, es werden Chemikalien eingesetzt, die schädlich sind für die Umwelt. Das Ganze ist nicht so richtig nachhaltig. Und hier gab es einen Artikel auf Heise Online, der ein paar interessante Daten hat oder ein paar interessante Informationen beinhaltet, die ich so noch nicht kannte. Also zum einen, was ich schon kannte, war das Fairphone. Also es gibt ein Smartphone, das versucht auf Nachhaltigkeit zu setzen. Das sogenannte Fairphone. Da gibt es mittlerweile auch schon mehrere Modelle davon. Und ja, die versuchen einen zum einen möglichst Fair Trade zu sein. Also die Arbeiter in Ländern, wo die Rohstoffe herkommen, nicht zu benachteiligen und zum anderen auch für die Umwelt nachhaltig zu sein. Da gibt es aber sehr wenig Hersteller, die das machen. Apple macht so ein bisschen in die Richtung, also sie versuchen so ein bisschen die iPhones zu recyceln. Sie haben jetzt irgendwann letztes Jahr, glaube ich, so einen Roboter vorgestellt, der alte iPhones zerlegt und in wiederverwendbare Teile trennt und sowas. Und etwas Interessantes fand ich aber, ich versuche hier gerade in dem Artikel die entsprechende Stelle zu finden. Na, und zwar ging es da um die Nutzungsdauer von Smartphones. Ich finde die Stelle gerade nicht. Ich finde die Stelle leider nicht. Aber was ich spannend fand, ist, dass es eigentlich hieß, wenn jeder Nutzer irgendwie sein Smartphone für mindestens so und so viele Jahre, und ich weiß jetzt nicht, ob es 3 oder 5 Jahre waren, verwenden würde, dann würde sich die Problematik drastisch reduzieren. Ah, hier steht's. Würde die Nutzungsdauer auf 5 Jahre erhöht, könnte der Einfluss auf die globale Erwärmung dank des eingesparten Kohlendioxids um 30% reduziert werden. Also schon ziemlich deutlich. Und ja, das ist halt nicht an der Tagesordnung. An der Tagesordnung ist, sich immer sehr neue Smartphones zu verwenden. Nur 12% der Deutschen haben ein Smartphone, das älter ist als 2 Jahre. Bei knapp einem Viertel ist es 1 bis 2 Jahre alt und 63% haben ein Modell, das nicht mal älter ist als 1 Jahr. Also deutlich mehr als die Hälfte. Fast 2/3 haben Smartphones, die noch nicht mal 1 Jahr alt sind. Das fand ich an dieser Stelle sehr, 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 sehr spannend und wollte auf diesen Artikel nur mal hinweisen. Ja, hast du noch irgendwas?
Nee, nichts Wichtiges.
Urheberrecht ist natürlich auch immer eine spannende Sache, ist auch immer eine Sache, die uns sehr interessiert. Und es besteht die Hoffnung, dass es in der EU so etwas wie die Fair-Use-Ausnahme gibt. Ja? In den USA gibt es diese sogenannte Fair-Use-Regelung.
Das wäre sowas von toll.
Man kann in den USA urheberrechtlich geschützte Werke verwenden für eigene Werke, wenn diese nicht kommerziell verwendet werden und das im begrenzten Umfang stattfindet. Also zum Beispiel, wenn man einen kleinen Podcast hat, irgendwie Musik wiederverwenden oder irgendwie.
Glaubst du, die Verwertungsgesellschaften werden sich nicht dagegen wehren?
Ich glaube, die werden sich darüber wehren, aber es gibt zumindest den Versuch, so etwas hier auf EU-Ebene auch einzuführen. Und vielleicht noch ein paar Beispiele, was man da machen kann. Also irgendwie zum Beispiel Fanvideos von Serien zu machen, Anime oder von anderen Serien oder sowas. Also Remix von Musik und lauter solche Sachen, die einfach bisher einfach rein rechtlich in Europa nicht möglich waren. Also es war halt alles sehr schwarz-weiß bisher.
Das ist auch sehr nervtötend. Also die meisten Videos, die auf YouTube gesperrt sind, sind halt solche Videos, die in den USA eben möglich sind unter Fair Use und hier dann einfach nicht möglich sind. Wenn man Glück hat, werden sie nicht gesperrt. Wenn du Pech hast, dann musst du irgendwie gucken, dass du alles anders anguckst.
Genau, also auf jeden Fall, das ist noch nicht sehr weit fortgeschritten, diese Überlegungen, aber es
etwas, was ich sehr begrüßen würde.
Ja, ich glaube, das würden wir alle sehr begrüßen. Ja, nächste Kurzmeldung. Es gibt jetzt einen KI-Bot gegen Recaptures, also diese Captures, die man kennt, wenn man irgendwo sich einloggen möchte und dann gefragt wird, irgendwie anzuklicken, klicken Sie alle Bilder an, die Hausnummern beinhalten oder wählen Sie den Bereich aus, der Straßenschilder beinhaltet. Und früher musste man aus irgendwelchen Bildern in ein Textfeld übertragen, was irgendwie hätte schwer erkennbar sein sollen.
Aber Recaptures waren so gut, dass die waren nämlich gleichzeitig effizient und nicht nervtötend. Also da gibt es Captchas sind ja diese Bilder. Mhm. Da gibt es Captchas, die kann man gar nicht machen. Man guckt das Ding an und denkt sich nur, das ist eindeutig ein C, wieso stimmt das nicht?
Mhm. Ja. Und ja, dann gab es eben dieses neue Recapture von Google. Und
das haben sie, glaube ich, eingekauft. Das hat irgendjemand anders gemacht.
Okay. Jedenfalls gibt es jetzt eine KI, die diese Dinge lösen kann und damit sind die auch wieder umgangen und wahrscheinlich wird es dann wieder irgendwas Neues
geben. Jetzt brauchen wir was Neues.
Gucken wir mal.
Ich sehe es schon kommen.
Gucken wir mal.
Ich habe noch irgendwo, ich habe das Bild nicht mehr, aber das Bild war doch was sehr lustig. Das ging dann um Rapid Share damals.
Okay.
Als Nicht-Premium-Nutzer hat man ja immer so ein Captcha eingeben müssen. Und da gab es eine Parodie darüber. Du bist kein Premium-Benutzer. Löse die Riemann-Theorie.
Okay. Ich habe noch so ein paar kleine Meldungen, aber ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit lassen wir es damit.
Mach mal Musik und dann
verabschieden uns mit ein bisschen Musik. Ja, ihr hört Radio Free FM immer noch. Wir sind Def Radio, das discordische Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Unser Thema heute waren so die Geschehnisse aus letzter Zeit, so zu Security und Netzpolitik und
so aus Februar, März.
Verschiedenen Sachen. Und dein PC hat einen Bluescreen. Ist dein Bildschirm schon?
Mein Bildschirm schon.
Okay. Genau. Ich bin Matu. Mit mir im Studio war heute Tai.
Tschüss.
Und wir verabschieden uns mit dem Song Let Me Dream von Krasis. Heute wieder freie Musik hier bei Radio Free FM. Bis in 14 Tagen. Tschüss.